beleuchtet. Ich muss hier lassen. Wir wollen ja doch vorher noch sehen, ob jeder bequem sitzt und ist das mit der Luft erträglich geworden. Wir haben noch, wir machen zwar hier die Fenster zu, weil sonst so viel Lärm durch diese Einfallsstraße da draußen hier reinkommt, aber wir haben dort noch eine indirekte Belüftung, sodass keiner Angst haben muss, dass er vernebelt wird im Geiste. Ich würde auch noch vorschlagen, dass ihr vielleicht ein bisschen weiter nach vorne kommt, denn es kommen immer Nachtzügler und finden sonst keinen Platz. Und ich möchte noch gerade um ein Tempotaschentuch bitten, um ein menschliches Bedürfnis zu erfüllen. So, Radha Priya, du hast dich gut gehalten bisher, aber wenn jetzt das Temperament durchbricht, zum Kinderspielraum vielleicht, nicht? Gut. Ich möchte heute über zweierlei sprechen. Na, ich möchte gerne darüber sprechen, was eigentlich das Zentrum einer jeglichen Yoga-Ausübung ausmacht. Ich möchte darüber sprechen, dass es was, worauf wir achten müssen, wenn wir den spirituellen Pfad beschreiten möchten und auch wovor wir uns hüten müssen. But before I start, let me see if there's anyone who does not understand Germansky, German. For those who don't, we have a translation here in the corner. Es ist so, dass unser Leben ähnlich wie eine Spinnenspule sein kann. Entweder wir rollen sie auf und der Faden wird enger und dicker wird die Fadenansammlung, oder wir rollen die Spinnenspule unseres Lebens ab, bis schließlich gar kein Faden mehr da ist. Genauso sehen die vedischen Schriften unser Leben. Das Aufrollen mit der Verstrickung ins materielle Leben verglichen. Ein Mensch kann sich endlos verstricken und umgarnen mit verschiedenen materiellen Dingen. Ob es Autos sind, Beziehungen, Dinge, die er meint, zu lernen zu müssen, um in dieser Welt erfolgreich zu werden. Ob es Pläne oder die nicht endende Anzahl von materiellen Wünschen ist. Wir können in unserem Leben, wenn wir nicht vorsichtig sind, genauso machen wie jemand, der eine Spule aufspult, sodass der Faden immer enger und verwirrter wird, bis unser Leben ein wahres Lebensknäuel ist. Unentrinnbar sind die Verstrickungen für uns geworden. Wir sind gebunden durch zahlreiche Verpflichtungen, die wir aufgrund unserer sklavenhaften Anhaftung an unsere Wünsche eingegangen sind, können uns nicht mehr rühren. Viele Menschen im Jahre von 40 oder 50 Jahren kriegen die sogenannte Midlife-Crisis, wenn sie merken, wie ihr Leben zu eng geworden ist, die Fesseln zu stark, ihre Bewegungsfreiheit dermaßen eingeschränkt, dass sie nicht einmal ihre innersten Wünsche erfüllen können, selbst wenn sie möchten. Den Weg, den uns die Schriften Indiens, die vedischen Schriften aufweisen, ist ein Weg, der nichts mit der Verstrickung zu tun hat. Es ist der Weg der Moksha, der Befreiung vom materiellen Dasein, wo die Spule der Verpflichtung langsam und dezent abgewickelt wird, bis man nicht mehr gebunden ist, sondern frei. Nun, um diesen beneidenswerten Zustand zu erreichen, der vollkommenen Freiheit von materiellen Einflüssen, gibt es unterschiedliche Methoden und ich möchte euch zwei vorstellen. Eine, die eher unpraktisch ist und eine, die ich euch vorschlagen möchte. Die erste Methode ist, dass man durch gedankliche Spekulation und eigene Anstrengungen versucht, seine Verstrickung auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Und die zweite Methode ist, dass man sich versucht, mit spirituellen Beschäftigungen auszufüllen in seinem Leben, sodass man wohl noch weiterhin beschäftigt ist und seinen Drang zu Tätigkeiten und zu Gedanken ausführen kann, aber durch diese Beschäftigung und Gedanken nicht verstrickt wird.
Ich weiß, es ist nur ein bisschen unangenehm mitzuhören, weil ich zu dicht am Mikrofon bin, aber das habe ich jetzt gemerkt.
Vor einiger Zeit traf ein Gottbruder von mir einen Yogi namens Amavasya Baba an in Südindien. Dieser Yogi hatte eine erstaunliche Lebensart gefunden. Und zwar lebte er in einer kleinen, engen Kiste aus dicken Bohlenbrettern, die gerade so eng war, dass er in gekauerter Haltung sich dort aufhalten konnte. Einmal im Jahr, im Monat, zur Zeit des Neumondes genau, kam er dann aus der Kiste heraus, und segnete die Leute im Dorf. Das ist ein humorvolles Detail, was ich euch halt unbedingt erzählen muss. Dieser Yogi lebte in dieser Kiste tatsächlich für einen ganzen Monat. Er aß nur einmal im Monat, wenn er rauskam, eine kleine Schale von Reis. Und manchmal aß er nicht mal den Reis, sondern nahm die feinstoffliche Biostruktur, den Prana, auf und ließ den Reis zurück. Also eine eher mystische Art des Lebens und der Ernährungsweise, die die meisten wahrscheinlich nicht von uns genügen würde. Wo der menschlichen Abfallstoffe blieben oder das Wasser, weiß keiner. Schien, als hätte er diese Dinge ganz eingestellt. Er saß dann auf dem, wo er lebte, und saß so vor sich hin, und Leute kamen und sagten ihm, was sie haben wollten. Und wenn er eine Segnung aussprach, so bekamen sie das. Reichtümer, Beziehungen, so weiter. Nur einmal war wieder Darshan, also wo der Yogi gesehen wurde, und mein Gottbruder kam, und vor ihm war jetzt ein Inder, der dem Amavasya Baba, eine sehr imposante Gestalt übrigens, sagte: Bitte segne mich, dass ich meinen Führerschein bekomme. Ich habe es in das Zentralbüro beantragt und die haben mich zum lokalen Büro geschickt. Und als ich im lokalen Büro ankam, haben sie mir, dem Ortsamt sozusagen, haben sie mir gesagt, ich müsste zum Zentralamt zurück. Ich ging hin. Und so ging das hin und her wie ein Ping-Pong-Ball. Jetzt will ich aber endlich meinen Führerschein haben. Und als der Amavasya Baba das hörte, da explodierte er. Du Narr, sagte er, wie lange willst du dich noch verstricken im materiellen Leben? Warum bittest du eine Person wie mich, die allen materiellen entsagt hat und in der Kiste lebt, um den Führerschein? Ein bisschen mehr Geschmack hätte ich dir zugetraut. So, mein Gottbruder sah das, dass er also nicht frei vom Temperament war und auch nicht frei vom Zorn, und traf sich denn mit ihm und in einer privaten, also nach der Gesamtaudienz hatte er eine private Audienz und fragte ihn: Wieso lebst du in der Kiste? Stellt euch mal vor, Schilder wohnen würde in ihrem Wohnhausangebot eine Kiste zum Leben anbieten. Wieso machst du das? Ja, sagte der Amavasya Baba. Ich mach das, um frei zu werden von materiellen Tätigkeiten. Wenn ich in der Kiste bin, kann ich nichts tun und mich somit nicht verstricken. Das ist die Erklärung. So beende ich mein materielles Leben und erhoffe mir davon, dass ich, nachdem mein Körper zu Asche Asche verbrannt worden ist, also wenn ich gestorben bin, ganz und gar mit dem materiellen Dasein aufhöre und ins Brahman verschmelze. Ja, sagst du, mein Gott, Bruder, und wie geht's dabei? Geht es voran? Der war aber. Vermeint, der Geist. Und damit sind wir bei unserem Thema angekommen. Ich möchte heute über den Geist sprechen. Ich glaube, wir alle verstehen aber, was der Baba er möchte. Wir werden gleich noch zu ihm zurückkommen, aber uns zeitweilig von ihm verabschieden. Wir mögen einen spirituellen Weg aufnehmen. Oder, wenn wir nicht spirituell interessiert sind, wir mögen verstehen, dass unser Geist, unsere Gedanken uns manchmal das Leben sehr, sehr schwer machen. Wir mögen unter persönlichen Stress leben oder wir mögen zum Schauspiel keiner liebt mich gehen und danach den Eindruck haben, keiner liebt mich. Wir mögen so durch unser materielles Leben hindurch wandern. Und irgendwann mal erkennen, wenn doch bloß meine Gedanken oder mein Geist ein bisschen kooperativer wäre, so wäre mein Leben viel, viel angenehmer. Und wir mögen dann uns entschließen, den stürmischen Geist zu kontrollieren. Wir mögen vielleicht in einen Tempel gehen für einige Zeit. Das ist übrigens ein Angebot, was wir in unserer Krishna-Bewegung auch zeitweiligen Besuchern anbieten können. Wir mögen also für eine Woche oder so im Tempel leben, den Mantra chanten oder irgendeinen spirituellen Vorgang aufnehmen, aber plötzlich, während wir meditieren, mögen wir merken, wie aus dem Geist heraus so viele Gedanken kommen. Gedanken über Menschen, die uns verletzt haben, Gedanken vielleicht an Menschen, von denen wir noch etwas wollen, den kleinen persönlichen Kränkungen oder all unseren Wünschen, die mögen alle wieder zum Vorschein kommen. Manchmal geht das Menschen, die in den Urlaub ziehen und einfach mal Urlaub machen wollen von ihrem alten Selbst und sich im Urlaub auf neue Wege konzentrieren. Und manches Mal geht es sogar Mitgliedern der Hare Krishna Bewegung so, die an den Ganges ziehen in Indien. Und sie mögen dort für eine gewisse Zeit abschalten wollen von ihrem bisherigen Leben. Plötzlich ist er wieder da, der Geist, mit seinen Wünschen und Sehnsüchten und Frustrationen und so weiter. Wisst ihr, darüber möchte ich heute sprechen. Ist das ein Thema, was euch berührt? Manche haben ein verständnisvolles Kopfnicken, andere ein trotziges Schweigen. Ist genauso gut. Und andere gucken mal, was da so kommen wird heute Nachmittag. Sind auf Neutralgang geschaltet. Ja, ich möchte gerne über unseren gewaltigsten Feind sprechen, der aber auch zu unserem größten Freund werden kann. Und ich möchte dieses Thema einläuten mit einer kleinen Geschichte, für die ich inzwischen schon berühmt geworden bin, die ich aber trotzdem nochmal hier wiederholen möchte. Eine Geschichte von einem Pilger. Er könnte irgendeiner hier im Raum sein, der den Ganges aufgesucht hatte. Der Pilger lebte dort, fühlte sich wohl, dachte, er hätte abgeschaltet, bis er eines Tages sein Bad in der Ganges nahm und dabei ein bisschen Wasser trank, wie es gewohnt war zu tun. Als er nun das Wasser trank und gerade runterschluckte, war es ihm so, als würde er mit dem Wasser eine Kaulquappe schlucken. Kaulquappe in Englisch heißt Tadpole. In Jugoslawisch heißt es Puna Glavac. Ihr weißt es gut. Heißt es aber nicht, dass ich besonders sprachkundig bin. Ich habe dieses Beispiel, diese Geschichte schon sehr oft erzählt und immer wieder meine Übersetzer gefragt, was denn jetzt Kaulquappe in den jeweiligen Sprachen bedeutet. So, der Pilger war am Boden zerstört. Ich will Vegetarier sein. Ich gehe auf eine Pilgerreise und alles, was mir widerfährt, ist, ein Fleischfresser zu werden. Ich habe einen Mord im Ganges verübt. Fast geeignet, um in der Bildzeitung veröffentlicht zu werden. Mord im heiligen Gangesfluss. Und er war so bestürzt darüber, dass ihn dieser Gedanke nicht mehr losließ. Zu einem Art Verfolger wurde. Ein Frankenstein, der von seinem Opfer nicht abließ. Bis schließlich der Pilger sich so schwere Gedanken, also Vorwürfe machte, dass er völlig gestört am Ufer der Gange auf dem Sterbebett lag. Der Geist, der Geist, der Geist. Da kam ein Heiliger vorbei. Du, sagte er, im Ganges gibt es keine Kaulquappen. Kaulquappen sind nur in stehenden Gewässern, aber nicht in fließenden. Du bildest dir das nur ein. Dein Geist leidet unter einer Wahnvorstellung. Es ist nicht so, wie du es denkst. Doch der Pilger konnte es in dem Augenblick nicht das sehen. Er war getäuscht. Da sagte der Heilige Folgendes. Der heile Heilige, könnte man sagen. Warum machst du nicht Folgendes? Er konnte ihm also nicht anders helfen. Du nimmst eine Gurke, die du mit Schleim bestrichen hast, schluckst sie und dann wirst du dich erbrechen. Und so kommt die Puna Glavas heraus, also die Kaulquappe, wollte ich sagen. So, der Pilger tat es. Der Heilige stand in der Allzeitbereitstellung, in der Hand eine Kaulquappe, die der Pilger nicht sehen konnte, und als er sich in hohem Bogen übergab, warf der Pilger, der Heilige, die Kaulquappe herein und sagte, siehst du, es ist vollbracht. Du bist frei von dem Gangesmord. Die Kaulquappe lebt und ist kunterbunt geworden. Sorry für die Geschmacklose. Also, das war, was er gesagt hat. So, wir alle, ob wir nun ans Krishna-Bewusstsein glauben oder es denken, das ist die größte exotische Besonderheit in Heidelberg oder schlichtweg einfach an allem zweifeln, was die Devotees sagen und was die geweihten Krishnas tun. Wir alle leiden unter einem ähnlichen Kaulquappen-Syndrom. Wir bilden uns etwas ein. Wir sind überzeugt von Dingen, die wir nur so sehen, ein anderer jedoch ganz und gar anders wahrnehmen würde. Wir alle stecken in unseren subjektiven Wahrnehmungen, in unserer persönlichen Interpretation der Wirklichkeit, die uns umgibt, und manchmal leiden wir. Es gibt auch Situationen, wo man nicht leidet, wo man aber ähnlichen Vorstellungen unterliegt. So, ich möchte deswegen ein erquickendes Bild der Wirklichkeit geben, wie es von der spirituellen Sicht gesehen wird. Mir ist klar, dass das, was ich jetzt mache, einen kleinen Sprung darstellt, aber nachdem wir, glaube ich, verstanden haben, und das ist ja nicht meine Aussage, sondern eine Aussage, die in der Psychologie stattfindet, dass jeder in seiner subjektiven Wirklichkeit steckt, möchte ich euch bitten, dass wir gemeinsam im Schlusssprung mal in eine andere Wirklichkeit gehen und von da aus versuchen zu schauen und zu sehen und vielleicht sogar oder mit Sicherheit sogar unseren eigenen subjektiven Vorstellungen aus der Distanz heraus die erweitern können. Ich möchte euch einen Weg vorschlagen, mit anderen Worten. Ich hatte gesprochen von einer anderen Wirklichkeit. Ich will sie zuerst darstellen. In dieser Welt gibt es grundsätzlich zwei Dinge: Leben und tote Materie. Es gibt eben Materie und es gibt Lebewesen, die in Formen aus Materie oder Lebensformen hineingehen und diese dann benutzen, um ihre jeweiligen Ziele zu erreichen. Ich weiß, dass die materialistische Lebensauffassung die gesamte Wirklichkeit auf nur eine Sache reduzieren möchte, nämlich Materie in ihren endlosen Kombinationen. Doch die spirituelle Weltsicht oder die vedische Weltsicht macht nicht diese einseitige Definition der Wirklichkeit mit, sondern kommt ganz klar durch den Vorgang des Yoga zu der Vorstellung oder zu der Verwirklichung, wollte ich sagen, wo man sich getrennt erlebt, getrennt von der materiellen Umgebung, in der man ist. Man sieht sich dort durch den Vorgang des Yogas tatsächlich als eine spirituelle Seele, als ein Lebewesen, getrennt von dem Körper, mit ganz getrennten Interessen. Ja, auch ein spiritueller Mensch trinkt und isst und schläft und geht im Winter in die Nähe eines Heizkörpers. Er ignoriert mit anderen Worten nicht seinen physischen Körper, aber er weiß, dass es ganz andere Bedürfnisse gibt, die, wenn sie nicht zufriedengestellt werden, die Ursache von vielen, vielen Enttäuschungen sind. Solch ein spiritueller Mensch weiß auch, wenn es ihm gelingt, seine spirituellen Bedürfnisse, die Bedürfnisse der Seele zu erfüllen, mag er in Lebensumständen sein, in materiellen Lebensumständen sein, die vielleicht nicht sehr opulent oder sehr, sehr interessant sind, aber er wird total glücklich sein, weil er inneren Frieden oder spirituelles Glück kostet, ganz gleich, wo er ist. So um diesen Weg, sagen wir mal, aus der materiellen Dimension oder aus dem materiellen Leben, das uns verstrickt wie eine Spinnenspule, zu schaffen, zu einem Leben, wo man trotz der Umstände, in denen man sich befindet, frei ist, weil man innerlich frei geworden ist oder spirituelle Freiheit erlangt hat im spirituellen Leben. Um dahin zu kommen, ist es wichtig, den Geist zum Freund zu machen. Wenn der Geist weiterhin unser Leben dominiert und wir es nicht schaffen, ihn zu läutern und zu reinigen, sodass er uns nicht mehr so herumkommandiert, dann wird dieser Weg nicht möglich sein. Der Geist hat eine bestimmte Natur, die Krishna in der Bhagavad Gita als Chanchala bezeichnet. Chanchala heißt sprunghaft, wechselhaft. Er kann sich nicht mit einer Sache zufrieden geben, sondern muss zum nächsten und dann zum nächsten und wieder zum übernächsten gehen. Chanchala hi mana Krishna, sagt Arjuna in der Bhagavad Gita, der Geist ist sprunghaft und stürmisch wie der unkontrollierbare Wind. Bitte beobachtet einmal folgendes Beispiel. Ihr wünscht euch etwas, was ihr bekommt, aber nach einer gewissen Zeit ist der Geist schon wieder auf etwas Neues fixiert. Man arbeitet vielleicht sehr intensiv, um einen bestimmten materiellen Lebensumstand herbeizuführen oder eine bestimmte Beziehung mit Menschen zu erlangen. Aber nach gewisser Zeit gibt sich der Geist nicht mehr damit zufrieden, weil er ja so sprunghaft ist. Er springt weg und geht auf etwas Nächstes. Ich möchte mit euch eine kleine Wette eingehen. Na, Wetten tun wir nicht im spirituellen Leben. Also machen wir das anders. Ich möchte euch ein bisschen beunruhigen. Während dieser Vorlesung kann ich euch garantieren, dass euer Geist ungefähr 1000 Mal das Thema wechselt und dann wieder zurückgeht, weil ich das ja angekündigt habe und ihr vielleicht das versucht zu schaffen, den Kerl da in den Raum zurückzubringen, den Geist auf das Thema zu fixieren. So, was ist der Prozess, was ist der Vorgang, den Geist zu fixieren. Also gerade zur Vorlesung möchte ich etwas sagen. Es gibt in Indien so eine kleine komische Geschichte. Ich weiß, dass der indische Humor nicht gerade dem westlichen Sinn von Humor entspricht, aber ich will es trotzdem erzählen. Da war also dieser eine Vorlesende, dieser Pandit, der hatte ein Buch und aus dem Buch hing eine schwarze Kordel. Die ist eine weiße, aber das hing so eine schwarze Kordel. Und er las jeden Tag über die transzendentalen Lilas von Ramachandra vor. Der las und las und las. Und jedes Mal oder jeden Tag kam eine ältere Frau hin, so wie Rosemarie in dem Alter, also nicht älter, noch mittelalterlich, sagt man vielleicht. Sorry. Und er las immer wieder und die weinte und weinte und weinte. Und er dachte jetzt, der Pandit, der Gelehrte, sie sei besonders im Inneren bewegt und wirklich sehr bei dem Thema. Und empfand das alles nach und sah das auf dem Film ihres Geistes. Und also wollte er mit ihr dann sprechen und fragte eines Tages nach der Vorlesung, du hast ja die höchsten Emotionen. Also ich weiß nicht, sagte die Frau, die verwitwet war, oh, Rosemarie, das ist ein Beispiel, also du bist zu jung dazu. Oh, sagte die Jungverwitwete, ich weine, weil mich die schwarze Kordel so an den Bauchgurt meines Mannes erinnert. Der hatte anscheinend so ein Hemd, wo er einen Bauchgurt umhatte, also umgeschlungen hatte. Der Geist hatte also nicht gerade sich auf das Ramayana fixiert, sondern war ein bisschen abgegleist und auf die Kordel, einen gewöhnlichen Gebrauchsartikel, runtergegangen. So, das ist die Natur unseres Geistes. Auch wenn wir uns hinsetzen, uns zu meditieren und uns mit spirituellen Themen beschäftigen, sonntags zum Sonntagsfest kommen und versuchen, ein paar spirituelle Erfahrungen oder Unterweisungen mit nach Hause zu nehmen. Der Geist, der teuflische Geist, ist ein Gedicht. Auf diese Weise uns wieder zum materiellen Thema hinbringt. Ein spirituell fortgeschrittener Mensch zu werden, bedeutet nicht, dass man sich in ein Dhoti einkleidet. Mein spiritueller Meister sagte einmal, ein spiritueller Mensch hat nicht plötzlich vier Arme. Also nicht eine äußere Umwandlung. Spirituelle Fortschritte zu machen, bedeutet den Geist zu fixieren. Man mache diesen Gewand da sitzen, das heißt, dass man der Welt entsagt hat, aber im Geiste noch zahlreiche materielle Ambitionen und Aspirationen haben. Krishna spricht von solchen künstlichen Entsagten, indem er sagt, sie betrügen sich selber. Und er sagt, es sind fadenscheinige Yogis. Also von diesen eher kritischen Äußerungen können wir entnehmen, wie wichtig es ist, dass man den Geist kontrolliert. Ein Weiser, Chanakya Pandi, sagt, wenn du mit einer einzigen Tat Glorreiches erreichen möchtest, so lerne es, den Geist zu bezwingen. So, wie kann das getan werden? Große Yogis haben Schwierigkeiten. Der Amavasya Baba, also ich habe nicht erfahren, an was er da in seiner Kiste dachte, was ihn da verfolgte in die Kiste und zum Nachdenken brachte. Wenn das selbst großen Yogis schwer ist, dann könnten wir ja alle nach Hause gehen und das Unterfangen oder die Bemühung, die wir angefangen haben, nämlich den Geist, ein spirituelles Leben zu praktizieren, indem wir den Geist vom materiellen Leben zurückziehen, aufgeben. Wir könnten die Versammlung auflösen und uns mit großer Intensität dem materiellen Leben Wein. Die Entsagten könnten alle heiraten und die Verheirateten sich alle trennen und ihr Leben unter ganz neuen Kategorien beginnen. Wie ist es also möglich, den Geist zu kontrollieren oder den Geist spirituell zu erfüllen? Und ich möchte euch als Antwort darauf einen ganz einfachen Punkt machen, den ich dann weiter ausführen will. Der Geist ist so wie ein Behältnis, das sich immer mit Eindrücken auffüllt. Zu jeder Zeit in unserem Leben. Diese Eindrücke bleiben in uns enthalten, in einer feinen Form, die man als Sanskaras bezeichnet in Sanskrit. Sanskaras heißt ungefähr die Allesmacher. Es gibt die Allesreinigende, alles Waschmittel oder wie man sagt, alles spülig oder so. Die Sanskaras sind die Allesmacher. Das heißt, unsere Wirklichkeit, unsere subjektive Wirklichkeit wird von diesen Eindrücken gestaltet, die wir aufgenommen haben während eines Lebens und wie wir in den Sanskrit-Werken dann noch erfahren, sogar aufgenommen haben während zurücklegenden Leben. Nicht nur diesen, sondern dem vorangegangenen Leben. Der erste Schritt, der für das spirituelle Leben notwendig ist, ist, dass man den Geist anfüllt mit spirituellen Themen. So einfach. Das Beispiel nochmal. Stellt euch bitte euren Geist wie einen Becher vor, oder ein Glas, und die materielle Atmosphäre mit den materiellen Eindrücken mit Tinte. Wenn das leere Glas in einer tintigen Atmosphäre ist, sammelt es sich langsam mit Wasser. Ungefähr wie sich ein Glas am Morgen, welches man in den milchigen Morgennebel stellt, so langsam mit kondensiertem Wasser anfüllt. So ist es mit unserem Geist. Manchmal wird es so schwierig für manche, dass sie sagen, ich halte es nicht mehr aus im Kopf. Und dann zu einer manchmal sehr drastischen Weise kommen vom matten Leben, sieht man das manchmal. So, wenn ich jetzt das Glas nehme und bevor ich es in die tintige Atmosphäre, in den Morgennebel der Unwissenheit, in das materielle Leben hineingebe, will ich es vorher mit Milch gefüllt habe, richtiger Milch, oder sagen wir mal Birnensaft. Es ist so viel Milch da. Birnensaft oder Holundersaft. Dann wird das, was draußen ist, nicht nach drinnen kommen, weil es ist ja schon voll. So kann es auch sein, wenn wir im materiellen Leben sind und unseren Geist vorher angefüllt haben mit spirituellen Gedankengut, dass wir nicht mehr beeindruckt werden können. Dass wir eine distanzierte und eher neutrale Haltung zu den störenden Dingen dieser Welt oder den materiellen Einflüssen dieser Welt einnehmen können. Nicht? Es ist nicht so, dass ein Transzendentalist, der durch diese Welt hindurchgeht, ein verschlossenes Wesen hat. Manchmal sieht man sogar, dass er, weil er diese innere Auffüllung besitzt oder dieses innere Erfülltsein vom spirituellen Wissen hat, dass er sehr aufgeschlossen ist und weil er vor nichts und niemanden sich fürchtet, also beeinflusst zu werden. Nicht? Aber er ist grundsätzlich erfüllt mit dem transzendentalen Wissen. Wir zum Beispiel, die wir im Tempel leben, machen Folgendes und ich möchte euch das ebenfalls einmal zur Überlegung geben. Bevor wir morgens irgendetwas tun, meditieren wir zunächst einmal für längere Zeit über das Hare Krishna Maha Mantra, das unseren Geist angenehm erfrischt und dann auffüllt, und lesen mindestens eine Stunde, zumindest in der Theorie. Das ist ein theoretisches Konzept für die meisten Devotees, in den spirituellen Schriften, um eben auch dieses innere Aufgefülltheit, Aufgefülltsein zu verspüren. Und wenn wir dann in die Welt hineingehen, sind wir nicht beeindruckt. Stellt euch mal vor, manche unserer Devotees gehen mit transzendentaler Literatur auf dem Arm in die Nebelwelt hinein,
wenn wir das aus dieser Sicht sehen, also,
und verteilen den ganzen Tag Literatur. Und sie treffen dabei Menschen, die also völlig vom materiellen Leben beeindruckt sind und die dann sagen, nein, danke, ich kann nicht lesen, oder das ist für mich der Inbegriff des Quatsches, nicht Reinkarnation und spirituelles Leben. Und die treffen ein nach dem anderen. Deutschland, wir leben ja in einer materiellen Zeit, kann man das so sehen, da könnt ihr das alle so sehen. Wir leben mitten im tiefsten Kali-Yuga, also ziemlich ungünstig für spirituelles Leben, diese Einflüsse. Und die gehen den ganzen Tag da durch, wie Engel durch die Nacht, und sind überhaupt nicht beeindruckt. Sprechen mit tausenden von Leuten, erleben tausenden von Sachen und bringen manchmal ein blaues Auge mit nach Hause. Ja! Und am nächsten Tag sind sie wieder frisch und munter da und tun einfach ihren demütigen Beitrag zur Spiritualisierung unserer materiellen Gesellschaft, dass sie nämlich diese Jahrtausende alte Literatur den Menschen zugänglich machen wollen. Dies ist ein praktisches Beispiel für jemanden, der einen aufgefüllten Geist hat. Ich muss wirklich sagen, das ist ein echtes Beispiel. Ich mache das auch einmal im Jahr. Ich ziehe mir dann das Unkenntlichkeitskostüm an, also Hosen, und gehe dann und höre dann solche Sachen wie ich schleich die oder auch willst du nicht jetzt mal komm bitte zu mir nach Hause und ess ein anständiges Kalbsfilet. Du siehst so mager aus, nicht? Oder manche alte Omas wollen mich gleich in ihre Badewanne hineintun, weil sie denken, ein Mönch wäscht sich nicht. Also wirklich. Nun, nochmal, ich bin es gewohnt, normalerweise Vorträge zu geben, und meine Zuhörer sind so zwischen dem Spektrum skeptisch bis aufgeschlossen, aber nicht grundsätzlich völlig ablehnt, das kommt auch vor, und dann gibt es Proteste und Zwischenrufe, aber das ist alles im Rahmen des gewohnten Alltags. Also wenn ich dann da draußen stehe, auf der Straße, und Worte so zwischen schleich dich und geh in die Badewanne höre, wir baden uns zweimal am Tag, duschen uns zweimal am Tag übrigens, das ist schon ein Erlebnis. Ganz anderer Natur. Die Begegnung der anderen Art, würde ich sagen. Ich möchte euch aus eigener Erfahrung sagen, das funktioniert. Wenn man morgens chantet und liest das spirituelle Thema, dann ist das ein ganz köstliches Ereignis im Leben, an das man sich das ganze Jahr mit Freude erinnert. Im Ernst. Das ist ein Augenzeugen. Ja, Benjamin übt schon mal den Sitz des Lecture-Gebers. Also der erste und vielleicht einfachste Tipp, um den Geist davor zu hüten, dass die ganzen Eindrücke, die einem im Leben widerfahren und die einen dann nicht mehr loslassen und als Träume wiederkommen und verarbeitet werden. Ja, gut. So, damit kann man also umgehen, indem man den Geist vorher auffüllt. Versucht es mal. Chantet vielleicht eine Runde oder zwei Runden. Lest vielleicht in der Bhagavad Gita, bevor ihr den Tag beginnt. Im achten Kapitel der Gita gibt es also fantastische Sachen über den Geist und wie man ihn zum Freund machen kann. Also spricht einen einfach persönlich an. So, der nächste Punkt jedoch ist ein Punkt, auf den mich ein Freund einmal aufmerksam machte. Es ist kein neuer Punkt. Und zwar folgender. Wenn man den Inhalt seines Geistes anders gestalten möchte, das heißt, spirituell erfüllter sein will und ein bisschen stabiler sozusagen und losgelöst er und mehr im Wissen gründet, ist ganz wichtig, dass man auch seine Tätigkeit mal anschaut. Und da war jetzt, ihr wisst vielleicht, einige von uns tragen diese Saffronfarbe, was etwas bedeutet, vor dem viele Menschen einfach Missverständnisse hatten, nicht wahr? Ich will euch das mal so erklären. Ich war vor einer Woche in London und hatte dann meinen Safranstab damit, diesen Sanyas-Stab. Und ich musste ihn dann am Lufthansa-Schalter aufgeben. Und dann nahm ihn der Bedienstete dort oder der Angestellte in die Hand, fühlte ihn so an: Was ist denn das? Ja, sagte ich, das bedeutet das lebenslange. Und dann habe ich ein bisschen gewartet, weil er ein bisschen neugierig gemacht werden musste. Zölibat, sexuelle Enthaltsamkeit. Und der hätte das fast fallen gelassen, wie also, als hätte man ihm da ein glühendes Eisen in die Hand gedrückt. Der wurde also ganz respektvoll. Also, da bin ich noch nicht zu bereit, sagte er. Nicht, also, solche Momente genießt man einfach im Leben. Und das wurde dann aufgegeben. Und das Interessante war, auf dem Rückflug nahm ich das mit ins Flugzeug. Und dann konnte ich es auch nicht verstauen, weil ich nirgendwo was fand. Und gab es dann eine Stewardess, eine so aufgedonnerten Stewardess. Und die gab mir das dann am Ende zurück und sagte lächelnd: Was bedeutet denn das? Guckte sie wieder mit einem etwas arglistigen Lächeln an und sagte ihr, gab mir die gleiche Antwort. Und dann sagte sie ganz erfreut, also ganz anders: Ja, das darf auf keinen Fall verloren gehen. Also ganz anders reagiert. Die hatte wohl genügend Erfahrung gesammelt und wollte sich zurückziehen. Nicht? Das fand ich rührend, nicht? Also wie man sich manchmal täuscht in Menschen. Aber gerade zu diesem Punkt, Zölibat, also um das geht es mir. Und eines meiner Freunde, Ravinder Saroprabhu, wurde einmal in ein katholisches Konvent eingeladen, wo Mönche waren, die ebenfalls das Zölibat einhielten. Und nachdem sie also dann, wie soll ich mich ausdrücken, so über theologische Leckerbissen gestritten hatten, kam es dann in eher eine persönliche Dimension. Sie sagten: Willst du nicht mal unser Kloster sehen? Und Ravinder Saroprabhu sagte: Lieben gerne. Und so machten sie eine Führung. Und er bemerkte, dass in vielen Zimmern das Fernseh flimmerte. Dann sah er auch Zigarettenschachteln hier und da und verschiedene Comics. So sagte nichts und dann da am Ende fragte er: Einige von euch sehen so bedrückt aus, das fällt mir richtig auf in diesem Kloster. Ja, sagten die, wir hadern mit diesem Gesetz, dass katholische Priester im Zölibat leben müssen. Das ist uns überhaupt nicht angenehm. Und hier müssen wir uns halt danach richten, aber was viele hier denken, ist, wenn wir doch bloß mal am Samstagabend mal dezent ausgehen könnten mit einer Frau. Nicht? Und fragten den Ravinder Saroprabhu: Wie kommst du mit diesem Punkt klar? Und Ravinder Saroprabhu sagt: Ganz einfach, ich sehe nicht Fernsehen. Und mache nicht Computerspiele oder so. Diese Mathe und die Dinge. Was ich sagen würde, der Punkt, um den es mir geht, ist nicht das Zölibat. Ihr werdet euch freuen zu hören, dass 90% aller Mitglieder der Bewegung heiraten und im Haushälterstand leben. Und wir Schulen haben für unsere Kinder über die ganze Welt verbreitet. Das ist nicht mein Punkt. Das macht für einige seltene Mönche, Dinosaurier sozusagen in der menschlichen Geschichte, des 20. Jahrhunderts. Das Bedürfnis, gegen den Pfad der Enthaltsamkeit zu schreiten. Der Punkt, um den es mir geht, ist, wenn man den Geist, wenn man nicht sich selber betrügen möchte in seinem Leben und immer wie und eine Stellung einnehmen, aber die Stellung eines spirituell Interessierten oder eines, der sogar spirituelles Leben praktiziert, dann aber immer wieder erlebt, wie der Geist zu materiellen Themen geht. Wenn man das also nicht will, wenn man authentisch sein möchte, selbst verankert, erfüllt mit den Inhalten, ist sehr wichtig, dass man seine Tätigkeiten ein bisschen berücksichtigt. Denn diese Tätigkeiten beeinflussen den Geist aufs Neue wieder. Wenn ich den ganzen Tag an in der Bhagavad Purana wird von Weisen gesprochen, die ihre Gedanken auf folgende Weise konzentrieren. Sie fangen an, die Zunge zu kontrollieren. Das heißt, das, was sie essen und das, was sie sprechen, zu überwachen. Wenn man den ganzen Tag zum Beispiel über materielle Dinge spricht, ist es nicht möglich, innerlich zufrieden zu werden. Es ist nicht möglich, auf diese Weise den Geist zur Ruhe zu bringen. Dieses Gespräch über materielle Dinge nennt man Prajalpa, müßiges Gerede. Die Zunge ist das größte Schwert. Sie schlägt Narben, die nur sehr, sehr lange und schwierig ausheilen. Wir müssen, wenn wir spirituelles Leben möchten, sehr darauf achten, was wir sagen. Wir sollten, wenn es möglich geht, so sprechen, dass wir anderen Gutes wünschen und anderen helfen in ihrer allmählichen Entwicklung. Oder schweigen. Dann ist es sehr möglich, dass der Geist, leichter möglich, wenn der Geist ruhig ist. Wir sollten auch unsere Tätigkeiten beobachten. Wenn wir immer wieder uns in Situationen finden, die eigentlich nicht unseren eigentlichen Wünschen entsprechen, dann mag es sehr schwierig sein für uns, wenn wir Tätigkeiten ausführen. Ich hatte mal jemanden, der praktizierte spirituelles Leben schon lange Zeit, war aber der Exportmanager für Löwenbräu in die Benelux-Länder. Also der verkaufte tonnenweise Bier. Nicht? Und klar, und war, musste immer zum Oktoberfest gehen und da den Laden schmeißen. Oktoberfest bedeutet 10.000 Betrunkene pro Tag. Ne? Geht 14 Tage lang. Natürlich, mit diesen Tätigkeiten war es ihm nicht möglich, den Geist wirklich unter Kontrolle zu bringen. Nun, mögen sich manche von euch fragen, wie ist es, wenn man in Situation ist, zum Beispiel bei der Arbeit oder wenn man bei der Schule ist, in der Schule ist oder zur Universität geht, dann muss man manchmal doch Kompromisse machen. Man muss doch manchmal auf seine, kann doch nicht immer so einen harten Schnitt machen, wie es ein Mönch vielleicht bevorzugt zu tun. Das ist schon richtig und sehr wichtig, diese Frage. Wenn wir bei der Arbeit sind oder in unserem Freundeskreis vielleicht auf Partys eingeladen sind und schon ein bisschen über spirituelles Wissen verfügen, sollten wir die nicht meiden, diese Sachen. Wir sollten aber ständig uns über unsere Identität und über unser Wissen bewusst bleiben und versuchen, in gutwilliger und freundschaftlicher Art Menschen an diesen spirituellen Erkenntnissen teilhaben zu lassen. Ihr werdet erfreut sein zu hören, die Aufgabe eines spirituellen Meisters besteht in erster Linie darin, seinen Schülern dabei zu helfen, seinen Geist zu kontrollieren und auf das spirituelle Thema zu richten und es dann auf im spirituellen Thema zu belassen. Deswegen nehmen wir einen Guru an oder wenden uns an Gurus, um von ihnen zu hören, wie wir das machen können in unserem Leben. Das ist die eigentliche, von der Tradition bestimmte Funktion des spirituellen Meisters, denjenigen, die sich an ihn wenden, zu helfen, Krishna im Alltag zu sehen. Und ich möchte jetzt enden mit einer Geschichte, die meine Lieblingsgeschichte ist, deswegen haben sie auch manche schon von euch gehört. Ich möchte von meinem eigenen Spiritual Meister erzählen, der einmal auf einer Puttas-Reise durch Südindien war. Und war eine sehr anstrengende Reise gewesen. Alle schwitzten und waren erschöpft. Und so saß Srila Prabhupada vor, dass seine Reisegesellschaft, also die ihn begleiteten, für eine Woche Pause machten in einem Tempel in Vishakhapatnam. Ein wunderschön gelegenen Tempel mit 5 Minuten oder 10 Minuten Fußweg vom Ozean. So jeden Tag badeten die Devotees auf Prabhupadas Geheiß im Ozean und erfrischten sich und hatten eine fantastische Zeit. Bis eines Tages ein Devotee sagte, Prabhupada, ist es nicht Maya, ist es nicht Illusion? Wir sind hier in dem Ozean und schwimmen wie im Swimmingpool. Die Kokosnüsse sprießen aus der, wo sprießen die her? Von den Bäumen herunter. Und wir leben wie in Neckermanns Reisekatalog. Ist es nicht Maya? Und Srila Prabhupada sagte dann, wo ist Maya? Der Ozean ist der Bauch des Herrn. Die Sonne, das ist das Auge Gottes. Die Bäume, Kokosnusspalme, sind die Haare auf der kosmischen Form des Herrn. Wo ist Krishna nicht gegenwärtig? Den gleichen Punkt machte einmal ein Sadhu. Da war ein Heiliger auf einer Reise und wurde schrecklich müde. Er legte sich also hin, wobei seine Füße zur Moschee zeigten. Darauf kam ein frommer Muslim vorbei und sagte, du, deine Füße zeigen respektlos zur Moschee. Kannst du sie nicht anders hinlegen? Oh, sagte der Heilige. Ich bin so müde. Ich bin so müde, ich kann mich nicht mehr bewegen. Bewegst du doch meine Füße und zwar dahin, wo Allah nicht gegenwärtig ist. Der Mann war verwirrt. So, jemand, der es schafft, seinen Geist vom materiellen Denken frei zu machen, kann überall, wo er ist, spirituellen Bewusstsein oder wie wir sagen, Krishna oder Gottesbewusstsein gründen. Das müssen wir üben. Abhyasa Yoga Yuktena ist ein Yoga-Vorgang. Es erfordert bestimmte Dinge, die wir tun und bestimmte Dinge, die wir, wenn wir dieses Ziel erreichen möchten, nämlich überall in der Gegenwart Gottes leben, die wir nicht tun. Wir zum Beispiel hier in diesem Tempel läutern den Geist durch Klangschwingung. Wenn etwas Grobstoffliches verschmutzt ist, wie zum Beispiel der Buchständer, der ist sogar ein bisschen verschmutzt, dann nehme ich Wasser und wasche es. Wenn der Tonkopf eines Aufnahmegerätes verschmutzt ist, kann ich nicht Wasser darüber gießen, sondern ich würde so einen zarten Pinsel nehmen, so ein Q-Tip, und damit ein bisschen ein bisschen Chemie bestreichen und dann darüber tun. Wenn es in Beziehung ein bisschen neblig wird, muss man sich aussprechen. Was machen wir, wenn die Seele benebelt ist? Dann müssen wir spirituelle Klangschwingung nehmen. Der Klang kann reinigen, kann sehr die Strukturen in unserem Denken verändern. Deswegen chanten wir den Hare Krishna Mahamantra und werden so frei von der Kaulquappe. Wir chanten den Hare Krishna Mahamantra, wir lesen in den Schriften und dann, wenn wir ins praktische Leben gehen, haben wir einige kleine Regeln, die sehr hilfreich sind. Zum Beispiel Gewaltlosigkeit. Nichts agitiert so sehr wie ein gewaltsames Auftreten. Und die Gewaltlosigkeit fängt auf der Zunge an. Sprechen, aber auch im Essen. Wir essen zum Beispiel keine Tiere, weil man die schlachten muss. So, haben wir ein bisschen, was das äußere Leben betrifft, solche hilfreichen Dinge. Und auf diese Weise wird der Geist kontrolliert und zum besten Freund. Der gleiche Geist, der einen immer abgelenkt hat vom spirituellen Leben, der einen immer Zweifel hervorgerufen hat. Die Zweifel sind gut, wenn sie in Fragen formuliert werden und sie dann löst. Aber ich meine mehr, der immer gestört war, der immer diese kleinen, ich habe kein feineres Wort als diese privaten Ungereimtheiten hervorgebracht hat. Dieser gleiche Geist erinnert uns an Krishna. Überall, wo wir sind, sehen wir ihn. Wir sehen das spirituelle Leben überall manifestiert, ziehen aus allem unsere Lehre. Sehen in jeder Situation eine inspirierende Hand des Höchsten. Das ist, was durch diesen Zustand des Krishna-Bewusstseins erreicht wird. Einige sagen, verändert die äußeren Umstände. Und das Leben wird sich verändern. Aber solange man den Geist nicht verändert hat, macht man in die besten oder in die erstrebtesten äußersten Umstände umziehen und genauso frustriert bleiben. Nun mögen die anderen sagen, ja, und was macht ihr mit euren Umständen? Also schön, das Bewusstsein muss verändert werden. Wenn das Bewusstsein verändert ist, wird man automatisch die Inspiration haben, wie man seine äußeren Umstände richtig gestaltet. Man muss mit dem Bewusstsein anfangen und dann von da nach außen gehen. Gut, dann würde ich sagen, sind wir an ein gutes Ende gekommen. Wir möchten jetzt den Höhepunkt unseres Sonntagsfestes feiern, also einen der Höhepunkte, nämlich unser fantastisches Festmahl. Wir haben es vorbereitet, solche, die das erste Mal unsere Gäste sind. Ich würde vorschlagen, dass also wir werden die Teller reintragen, aber ich würde euch allen vorschlagen, so ein bisschen hin und her zu gehen und den Blutkreislauf ein bisschen sich bewegen. Wir werden noch eine kleine Zeremonie nachher haben und dann eine fantastische Dia-Serie. Ich habe schon anfangs angekündigt, aber einige von euch kamen später. Diese Dia-Serie wird über unsere spirituellen Farmprojekte sind. Das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, sich damit zu beschäftigen, Selbstversorgung, denn wir kommen jetzt langsam in den Frühling hinein und dann geht man wieder aufs Land und bewegt sich freier durch die Gegend. Schaut euch bitte unsere fantastischen Farmprojekte an. Gut, alles Gute für euer spirituelles Leben und Hare Krishna.